ARD.
Unfassbar, was hier passiert.
Die erste legale Kifferparty in Berlin.
Und zwar in der Nacht zum 1. April, als Cannabis legal wurde in Deutschland. Da haben sich rund 1500 Fans von Haschisch und Marihuana am Brandenburger Tor in Berlin versammelt. Kiffen erlaubt, mit Auflagen. Die Meinungen in Gartencafés und Clubs sind geteilt.
Ich mag es nicht riechen. Diesen süßlichen Geruch mag ich nicht.
Das sollen die Leute für sich entscheiden. Die sind dann gut aufgeklärt und können damit umgehen.
Wenn hier so Stammtische sich auftun würden von Leuten, die hier die ganze Zeit einen Joint kreisen lassen würden, nee, das finde ich nicht gut.
Also nicht nur Applaus, auch ein bisschen Kritik oder zumindest Vorbehalte in Sachen Cannabis-Legalisierung. Und es gibt ja auch politischen Streit ums Kiffen, um Kontrollen. Die Sorge, dass die Justiz überlastet sein könnte, weil Verfahren gegen Kiffer neu angeguckt werden müssen. Das wollen wir uns heute in der Spreepolitik genauer ansehen. Ich bin Angela Ulrich. Hallo. Und zwei meiner Kollegen haben sich in dieser Woche in Sachen Cannabis umgehört. Einmal Karl Winterhagen in Berlin, der ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Karl.
Hallo.
Und Christoph Hölscher, zugeschaltet aus unserer Landespolitikredaktion in Brandenburg. Grüß dich.
Hallo Angela.
Christoph, so eine große Ankiff-Party wie in der Nacht zum 1. April am Brandenburger Tor in Berlin. In Potsdam, da war nicht so ein derartiges Happening bekannt, oder?
Nee, also öffentliches Ankiffen gab es jetzt in Brandenburg meines Wissens nach nicht, auch nicht in der Landeshauptstadt. Also ich nehme an, die Brandenburger haben das dann eher im Privaten gemacht.
Im stillen Gärtchen möglicherweise, wie genau. Auch immer. Karl, die Stimmung in Berlin dagegen, neben Kritik haben wir ja zum Teil gehört, aber doch eher ausgelassen. Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, auf jeden Fall. Man hat es ja schon gehört und du hast es auch gesagt. Am Brandenburger Tor war einiges los und auch auf der Warschauer Brücke haben sich da einige Begeisterte zusammengefunden und man hat schon so den Eindruck, dass in dieser Woche vielleicht noch mal mehr als sonst, man das schon gewohnt war, so ein süßlicher Rauchduft in der Luft lag.
30 Jahre lang haben ja zumindest die Fans dafür gekämpft, für diese Teillegalisierung. Und um nochmal klar zu fassen, was geht und was nicht seit dem 1. April. Wer also mindestens 18 ist, darf Haschisch oder Marihuana rauchen, dazu selbst 3 Pflanzen Cannabis anbauen, maximal 50 Gramm zu Hause haben, draußen allerdings höchstens 25 Gramm mit sich führen. In der Öffentlichkeit auch nur Kiffen erlaubt zwischen 20 Uhr abends und 7 Uhr früh. Und auch verboten auf Spielplätzen, in Schulen, Sportstätten, Fußballstadien und. Und auch in Sichtweite drumherum, also rund 100 Meter Luftlinie um den Eingangsbereich. Und was ich gelernt habe, Cannabispflanzen anzubauen, das ist weiterhin auch verboten in Schrebergärten, weil das kein Wohnsitz ist. Nur da dürfen Pflanzen also am eigenen Wohnsitz gezogen werden. Also vermutlich dann auf dem Balkon oder in Brandenburg vor allen Dingen im eigenen Garten. Christoph, wenn wir da erstmal hingucken, nach Brandenburg. Der Innenminister Stübken von der CDU spricht von Kifferchaos, hat er vorher zumindest gesagt. Was meint er damit?
Ja, er hat sich ja schon vorher recht deutlich gegen diese Legalisierungspläne ausgesprochen, auf verschiedenen Ebenen, vor allem aus Furcht vor einer Überlastung von Polizei und Justiz, die dann halt diese ganzen Regelungen, die du ja gerade vorgestellt hast, auch kontrollieren müssten und mit Feinwagen dann rumfahren müssten, um halt eventuell zu kontrollieren, ob die zulässigen Besitzmengen dann überschritten werden oder nicht.
Feinwagen?
Ja, halt Wagen.
Also jetzt
genau,
Wagen, nicht zum Auto, sondern Nachwiegen. Okay, Entschuldigung.
Genau, was natürlich schon ein bisschen komisch ist, weil Polizisten ja auch zum Beispiel so Geräte, wo man dann den Atemalkoholgehalt feststellen muss, da empört sich, glaube ich, auch niemand drüber, dass die sowas rumführen müssen. Ist möglicherweise ja sogar ein bisschen teurer und komplizierter. Aber egal, vor allem die Kontrollen oder die Schwierigkeit der Kontrollen hat er, glaube ich, mit diesem Kifferchaos gemeint. Also er hat das Gesetz vorher wie auch nachher als fachlichen Unfug wörtlich bezeichnet und hat dann vor allem danach auch nochmal gesagt, dass es ja gar nicht klar sei, wer eigentlich diese Einhaltung der vielen komplizierten Regeln, die du gerade auch vorgestellt hast, Angela, wer das eigentlich genau kontrollieren soll. Das sei im Gesetz nicht geregelt. Und dann hat er irgendwie so eine kleine Stichelei gegen den grünen Koalitionspartner, der das Gesetz ja anders als die CDU sehr stark begrüßt hat. Hat er dann gesagt, naja, die grüne Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher, die solle doch mal bitte einen Vorschlag machen, was die Kontrollen angeht, weil die habe das Gesetz ja so nachhaltig unterstützt. Die hat dann natürlich relativ schlagfertig entgegnet, dass ja nun die Kontrollen von Ordnungswidrigkeiten und Gesetzesverstößen, dass das ja die ureigenste Aufgabe von Polizei und Staatsanwaltschaften sei. Und man wolle ja da nicht in die Kernkompetenz des Ministeriums für Inneres und für Justiz reinmischen. Also beide Ministerien sind CDU geführt und die CDU hat, wie gesagt, kann nicht so viel anfangen mit der Legalisierung.
Was steckt dahinter? Weil logisch müssen Gesetze, Kontrollen dann auch von innen passieren, also von der CDU, die das nicht toll findet, hast du gerade geschildert. Ist das Ganze dann doch, was da zwischen den Parteien, zwischen den Ministerien abläuft, ist das doch schon deutlich Brandenburger Wahlkampf? Wie siehst du das?
Das spielt sicher eine Rolle. Also CDU und Bündnisgrüne haben ja schon unterschiedliche Zielgruppen, die wahrscheinlich der Cannabis-Legalisierung auch unterschiedlich gegenüberstehen und versuchen sich dann natürlich entsprechend zu profilieren. Gibt ja auch andere Differenzen in der Kenia-Koalition, gerade an den Polen. CDU einerseits, Bündnisgrüne andererseits, hat sich in diesem Fall auch am Abstimmungsverhalten im Bundesrat im März gezeigt. Da hat Ministerpräsident Wojtke, der als SPD-Ministerpräsident quasi so zwischen den Polen steht, hat da ja der Initiative zur Anrufung des Vermittlungsausschusses zugestimmt. Ist dann gescheitert, aber dadurch war die Absicht, das Gesetz nochmal zu verschärfen und auch das Inkrafttreten zu verzögern. Also Wojtke hat dem zugestimmt, obwohl in der Koalition da keine einheitliche Meinung war. Also die Grünen waren eher dagegen, weil die das Gesetz ja gut finden. Die CDU fand das in Ordnung, den Vermittlungsausschuss anzurufen, weil die das Gesetz generell ablehnen. Und eigentlich sieht der Koalitionsvertrag in solchen Fällen Enthaltung vor. Wojtke hat sich darüber hinweggesetzt und hat trotzdem den Vermittlungsausschuss mit angerufen. Da waren die Grünen dann sehr verstimmt. Also Nonnemacher, die Gesundheitsministerin von den Grünen, hat von einem eklatanten Vertrauensbruch gesprochen. Und an dem Punkt geht das jetzt quasi weiter, dass man sich da gegenseitig so ein bisschen behakt. Also ich denke, die Koalition wird nicht an der Cannabis-Frage zerbrechen. Ob sie dann nach der Landtagswahl im Herbst weiter zusammenarbeiten, wird sich sicher auch nicht daran entscheiden. Aber das zeigt, dass es hier an vielen Punkten hakt.
Also Cannabis in Brandenburg, das verstimmt auch innerhalb der Koalition. In Berlin war das ja am Ende nicht so, Karl, sondern man hat sich enthalten, weil es keine Einigkeit gab im Bundesrat.
Ja, genau. Also die parteilose Justizsenatorin Philor Badenberg hat dann tatsächlich sich enthalten. Also ist der Weisung gefolgt sozusagen im Gegensatz zu Brandenburg. Auch wenn sie persönlich im Vorfeld schon immer wieder hat durchblicken lassen, dass sie als Justizsenatorin für ihr Ressort da auch nicht so begeistert ist von der teilweisen Legalisierung, weil eben ihrer Meinung nach dann eben eine Menge Arbeit auf die Justizbehörden zukommt in Berlin.
Genau, Hintergrund dessen ist, dass eben nochmal geguckt werden muss, in Akten geguckt werden muss. Wir hören mal, wie Philor Badenberg das genannt hat.
Diese Amnestieregel, die da vorgesehen ist, wird sicherlich dazu führen, dass die Justiz für einige Zeit, zumindest hier in Berlin, kann ich nur sagen, lahmgelegt wird.
Justiz lahmlegen ist natürlich ein heftiger Hammer. Sie spricht von einer Amnestieregel. Was ist das genau, Karl?
Also da geht es um einen Paragraphen im Gesetz, der besagt eben sinngemäß, dass bereits verhängte, aber noch nicht vollständig vollstreckte Strafen für Taten erlassen werden müssen. Also zum Beispiel Leute, die im Gefängnis sitzen oder auch Geldstrafen zahlen, abbezahlen weiterhin.
Wegen Cannabiskonsum oder Besitz vor allen Dingen.
Genau, wegen Cannabisbesitz und eben Cannabisbesitz in einem Rahmen, der jetzt durch diese teilweise Legalisierung nicht mehr strafbar ist. Und diese Strafen müssen jetzt eben neu angeguckt werden, teilweise die Fälle nochmal neu aufgerollt werden.
Und da bist du losgezogen zur zuständigen Oberstaatsanwältin, die für die Vollstreckung von Urteilen in Berlin zuständig ist, Oberstaatsanwältin Martina Lamp, die die entsprechende Hauptabteilung in der Justizverwaltung leitet. Du hast sie besucht. Was hast du da gesehen? Wirklich Aktenberge, die alle nochmal durchblättern?
Ja, also tatsächlich kann man sich das schon so vorstellen. Wir haben da in ein paar Räume reingeguckt in der Staatsanwaltschaft. Geschäftsstellen nennen sie das da. Da stehen wirklich an drei Seiten Regalen, die bis oben hin voll sind mit Papierstapeln, mit Akten. Und von diesen Räumen gibt es ganze 40 Stück in dem Gebäude. Und das summiert sich dann auf 95.000 Akten, die da rumliegen. Und in ganze 6.000 davon hat man sich jetzt sozusagen darauf festgelegt, auf die Zahlen muss man jetzt eben nochmal genauer reinschauen.
Und das sind alle die, wo irgendwas mit Cannabis drinsteht?
Ja, gar nicht mal irgendwas mit Cannabis, sondern irgendwas mit Drogen, kann man eigentlich sagen. Denn da gibt es schon die erste Schwierigkeit, die da jetzt auf die Justiz oder auf die Staatsanwaltschaft in dem Fall zukommt. Denn diese Akten sind einerseits nicht wirklich digitalisiert, also es ist sehr schwierig.
Nicht wirklich ist vielleicht noch untertrieben, gar nicht sah das aus auf
genau,
den Bildern, die du mir gezeigt hast.
Genau, also das Papier liegt wirklich einfach da, sie sind nicht digitalisiert, aber auch die Daten, die dazu angelegt sind, sind eben nur teilweise aussagekräftig, weil es da eben zum Beispiel heißt, dass nicht extra ein Cannabis-Vermerk da ist, sondern es gibt nur ein Vermerk, hier handelt es sich um ein Delikt im Zusammenhang mit Betäubungsmitteln. Und da muss man sich jetzt dann jeweils immer nochmal rangehen, wirklich die Akte aus dem Regal ziehen, durchblättern und gucken, was war das eigentlich für ein Betäubungsmittel? Geht es da wirklich um Cannabis? Das ist schon mal dann die erste Schwierigkeit. Und dann muss man natürlich auch gucken, ob das ja wirklich dann eben eine relevante Strafe ist, die jetzt eben nach dem neuen Gesetz zu erlassen wäre. Und von diesen 6.000 Fällen, schätzt die Oberstaatsanwältin, sind es tatsächlich dann ungefähr 10-15%, die für einen Straferlass oder eine Änderung wirklich in Frage kommen. Also ein Großteil auch dieser Fälle, da wird man eben durchblättern und sagen, naja, das ist jetzt nichts, womit wir uns näher beschäftigen müssen. Aber man muss eben durchblättern und das ist dann eben auch ein gewisser Aufwand. Ja, und diese 10-15%, da muss man dann tatsächlich nochmal ran. Da müssen dann eventuell die Gerichte nochmal ran, neue Strafen festsetzen, die Ermittlungsbehörden nochmal involviert werden. Also da folgt dann jeweils schon noch ein Rattenschwanz.
Und du hast mir auch erzählt, dass die schon früher angefangen haben, denn man musste ja auch sicherstellen, dass bis das neue Gesetz in Kraft tritt, da jetzt keiner mehr sitzt, der nicht sitzen dürfte. Hören wir uns das mal bei Martina Lamp an.
Wir mussten dafür Sorge tragen, dass am 1. April niemand mehr inhaftiert ist, der ausschließlich wegen des Besitzes von Cannabis verurteilt worden ist. Und wir haben Verhandlungen zurückgenommen, sodass auch da gewährleistet wurde, dass niemand zu Unrecht weiter inhaftiert wird. Und es sind aber nur in einstelligen Bereich Haftentlassungen tatsächlich erfolgt.
Also nur wenige Menschen, die jetzt rauskamen vorzeitig, stand jetzt. Also insgesamt, ist das jetzt mehr oder weniger Arbeit für die Justiz?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Vielleicht einmal noch mal kurz zu dem Hintergrund von diesen Haftentlassungen. Denn da geht es darum, die hatten tatsächlich jetzt großen Vorrang, große Priorität. Da hat sich die Staatsanwaltschaft direkt dran gesetzt, nachdem bekannt war, dass der Bundesrat das Gesetz passieren lässt, weil sich eben die Justiz strafbar macht, wenn sie Leute jetzt ab dem 1. April, wo das Gesetz gilt, weiter in Haft behält, die aber wegen Delikten dann inhaftiert wären, die schon legal sind. Und da ist man dann eben schnell aktiv geworden. Ja, und dann zur Frage Entlastung oder Belastung, das war ja im Vorfeld auch interessant, weil eigentlich beide Seiten, Befürworter und Gegner, das Argument für sich vereinnahmt haben. Die einen haben gesagt, ja, wir entlasten damit die Justiz, weil eben rund 180.000 Verfahren wegen Cannabis-Delikten im Jahr einfach eingestellt werden und die Arbeit sparen wir uns komplett. Und die Gegner haben allerdings gesagt, wir haben auch Frau Badenberg gehört, dass eben diese Belastung durch die Neuüberprüfung sehr, sehr hoch ist. Und Martina Lamp, also die Oberstaatsanwältin selbst, sagt, für sie steht es schon im Vordergrund, dass es langfristig eine Entlastung ist. Sie sagt schon, klar, für den Moment ist es eine zusätzliche Belastung, die auch gestemmt werden muss. Aber ich hatte so den Eindruck, da in der Staatsanwaltschaft, da herrschte eher so ein Ärmel-Hochkrempel-Mentalität für den Moment, so von wegen, wir packen das. Und Martina Lamp hat auch gesagt, ja, das ist ja schon mal auch eine neue, interessante Aufgabe, weil sie ja normalerweise damit beschäftigt ist, Menschen hinter Gitter zu bringen. Und jetzt darf sie auch mal Strafen erlassen.
Jetzt muss sie sie rausholen. Absolut. Christoph, wenn wir mal nach Brandenburg gucken, da sind ja auch, genau das passiert ja auch in Brandenburg. Wie viele Verfahren sind es da ungefähr, die nochmal neu angeguckt werden müssen?
Ja, also wir hatten noch nicht die Möglichkeit, in den Staatsanwaltschaften dabei zuzugucken, aber ich nehme an, dass es dort ähnlich abläuft. Die Digitalisierung ist da auch noch nicht so weit. Wir haben beim Justizministerium nachgefragt und die haben gesagt, dass sie so Pi mal Daumen 4000 Fälle überprüfen müssen, also ein bisschen weniger, sind ja auch ein bisschen weniger Einwohner in Brandenburg. Davon 400 betreffend Jugendliche, also Jugendstrafrecht. Und auch da stand die Frage von Haftstrafen ganz oben auf der Prioritätenliste. Es sind 4 Haftentlassungen haben dann stattgefunden nach Prüfung, aber es sind auch 2 Haftentlassungen sind quasi verwehrt worden. Oder da müssen die Leute im Gefängnis bleiben, weil dann doch nach der Prüfung festgestellt wurde, dass da eben auch Straftatbestände vorliegen, die jetzt nach der neuen Gesetzeslage dann nicht straffrei sind. Und das ist auch nach Auskunft des Ministeriums die große Schwierigkeit, dass man oft sogenannte Mischverurteilungen hat, also sprich Leute, die wegen Cannabis-Delikten verurteilt wurden, die heute nicht mehr strafbar sind, aber in Verbindung damit vielleicht auch wegen anderer Delikte verurteilt wurden, die dann eben nach wie vor strafbar sind. Und das muss dann alles auch in Brandenburg wie in Berlin dann händisch, also die Akte muss dann rausgesucht, angeguckt, analysiert, bewertet werden. Und das sei eben auch sehr zeitraubend. Und also die CDU führt ja auch das Justizministerium in Brandenburg, wie das Innenministerium, auch die CDU-Ministerin. Hoffmann hat sich vorher gegen die Legalisierung ausgesprochen und die beklagen eben jetzt auch sehr stark die drohende Überlastung. Also es war die Rede davon, dass dann die Bekämpfung der Kriminalität nicht mehr in dem Maße stattfinden könnte durch die Staatsanwaltschaften, weil da so viele Kräfte eben mit der Prüfung von Urteilen gebunden sind. Und die Frage, ob da nicht auch irgendwann eine Entlastung eintritt, dazu wurde dann nichts gesagt.
Werdet ihr wahrscheinlich also prüfen, wenn ihr dann da doch nochmal mit in den Keller seid.
Tatsächlich merkt man dann schon also ein sehr starkes Bestreben, auch sozusagen die negativen Folgen dieser Legalisierung in den Vordergrund zu stellen.
Jetzt gibt es ja noch ein anderes Datum, den Sommer nämlich, 1. Juli, wenn dann auch der größere Anbau in sogenannten Kiffer-Anbaugemeinschaften, in Kiffer-Clubs legal wird. Da kann man ja auch ein bisschen nach Brandenburg gucken, weil da mehr Platz ist einfach. Könnte das spannend werden, wenn dann wirklich auf Äckern Clubs Cannabis anbauen, Christoph?
Naja, ob das so in dem ganz großen Stil geschieht, also da gibt es ja immer noch viele, viele Beschränkungen und Regulierungen für diese Clubs. Also im industriellen Maßstab wird das da sicher nicht passieren oder im großagrarischen. Aber es gibt schon einige Clubs, die in Gründung sind, in Falkensee zum Beispiel oder in Brandenburg an der Havel, in Potsdam sicher auch. Solange das auf diese Clubs beschränkt bleibt, wird das wahrscheinlich nicht so ganz große Ausmaße annehmen. Andererseits genügend Ackerflächen stünden sicher zur Verfügung. Und wer weiß, was da noch an Legalisierungsschritten dann irgendwann kommt in den nächsten Jahren.
Und Karl, ist das für Berliner dann spannend, nach Brandenburg raus zum Anbau? Hast du da was gehört?
Habe ich bisher noch nichts gehört, aber es könnte sich natürlich lohnen, wenn man da nicht nur die Spargelfelder besichtigen kann, sondern auch noch andere.
Karl Winterhagen, Christoph Hölscher, vielen herzlichen Dank. Der erste Überblick in der ersten Woche, in der Cannabis teillegalisiert wurde in Berlin und Brandenburg. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.
Ja, gerne, danke.
Gerne. Don't worry.
Cannabis legal, be happy. Also für viele, die lange darauf gewartet haben. Aber don't worry, be happy kann man ganz und gar nicht sagen. Das ist ein harter Bruch jetzt, wenn wir auf die Ukraine gucken. Der Angriffskrieg Russlands geht brutal weiter mit Toten und unzähligen Verletzten. Und genau hier kommt Berlin ins Spiel. Hilfe und Know-how aus Berlin. Wie das von Orthopädie-Technikmeister Georg Dinter, den wir in seiner Werkstatt in Spandau besucht haben. Dinter fräst und schraubt an einer Unterschenkelprothese. Solche Ersatzbeine und Füße sollen bald in großem Stil in Berlin gebaut und angepasst werden. Und zwar für Soldaten aus der Ukraine, die im Krieg Gliedmaßen verloren haben. Prothesenbauer Dinter war gerade in der Ukraine unterwegs, geschockt von dem, was er dort in Krankenhäusern gesehen hat.
Das sind sehr, sehr schwierige Amputationen. Also das ist wirklich, wie man sagt, auf dem Schlachtfeld amputiert worden. Da sind wenig optimale Prothesenstümpfe zu sehen. Schwierige Wundverhältnisse und das ist sehr schwierig zu versorgen.
Verletzte Soldaten aus der Ukraine in Berlin mit Prothesen versorgen. Das ist ein Projekt, das auch der Berliner Senat unterstützt, als Teil der Städtepartnerschaft mit Kiew. Aber vor allem ist eine Frau dabei aktiv, Janine von Wolfersdorf, die in Berlin eine Hilfsorganisation gegründet hat, Life Bridge Ukraine, also Lebensbrücke in die Ukraine. Von Wolfersdorf war gerade mit mehreren Orthopädie-Technikern, unter anderem Georg Dinter, in der Ukraine unterwegs. Was sie genau da gesehen haben und wie sie jetzt versehrte Soldaten unterstützen will, das habe ich sie gefragt.
Wir sind vor Ort in Kiew und in Vinnytsia durch 7 Krankenhäuser gegangen, von Zimmer zu Zimmer. Wir haben, mir fällt es schwer, das zu sagen, ohne dass mir die Tränen kommen, schwerstverletzte junge Soldaten gesehen, die Lebensgefährtin neben dem Soldaten im Bett liegend, die Beine zerfetzt, das Gesicht zerstört, das Augenlicht weg. Wir haben wirklich schlimme Patienten gesehen.
Und Sie sind ja dahin gefahren, um zu helfen. Und Sie sind nicht alleine gewesen. Vielleicht erzählen Sie auch noch mal dieses Projekt.
Ja, wir sind mit 3 Prothesentechnikern, konkret Orthopädie-Techniker-Meister aus Berlin nach Kiew gefahren, mit dem Ziel, 30 Patienten mindestens auszusuchen, denen wir in Berlin Unterschenkelprothesen anpassen können. Und das große Ziel des Projektes ist, dass wir die ersten Mitarbeiter des Prothesenzentrums in Kiew, das wir zusammen aufbauen, mit dem Berliner Senat, der hier unterstützt, als Teil der Städtepartnerschaft zwischen Berlin und Kiew. Ja, die sollen trainiert werden, wie man gute Prothesen baut.
Soweit die Theorie, aber Sie sind ja jetzt erkennbar auch beeindruckt und betroffen von dem, was Sie da erlebt haben. Und es ist, glaube ich, viel schwieriger als gedacht, oder?
Einerseits ja, andererseits nein, weil ich bin, da ich die Ukraine schon kenne, mit der Erwartung hingefahren, dass alles komplett anders ist, als wie es uns aus unserer perfekten deutschen Welt mit perfekten Excel-Listen alles durchexerziert und durchgeplant vorstellen. Und deswegen war für mich keine Überraschung, dass die Situation komplett anders war, als wir uns das so vorgestellt hatten. Konkret waren die Verletzungen weit multipler, schwerer als gedacht. Es gibt also nicht so etwas wie den perfekten Patienten, der nicht verletzt ist am Körper und nur der Unterschenkel amputiert ist. Wir müssen uns also darauf einstellen, dass wir Patienten nach Berlin holen, die verschiedene Verletzungen haben, wo also nicht nur der Unterschenkel fehlt.
Und die Orthopädiemeister waren, wie man jetzt hier auch an Herrn Ginter hört, auch völlig von den Socken, richtig? Wie haben Sie das erlebt, überhaupt diese Zeit da mit Luftalarm und Ähnlichem?
Mein Job war, die Jungs nachts in den Shelter zu bekommen. Sie müssen sich vorstellen, wir waren in einer Zeit da, wo wirklich jede Nacht Luftalarm da war, wo auch Hyperschallraketen unterwegs waren. Es war Luftalarm und 2 Minuten später schlug irgendwo etwas ein. Das war also das Risiko. Und ja, am nächsten Morgen ging es dann ab 6 Uhr morgens weiter. Das heißt, man musste fit sein, musste da sein, hatte die Nächte natürlich kaum geschlafen. Und es ist eine besondere Anspannung bei diesem Job. Und wir haben das alle gespürt, als wir dann wieder über die ukrainisch-polnische Grenze kamen. Da wurde die Stimmung auf einmal so ein bisschen ausgelassen.
Erleichterung, um wieder auch in Sicherheit zu sein. Was bewegt Sie, das Ganze zu machen?
Es macht sonst keiner. Der Staat kümmert sich nicht genügend um die Verletzten. Wir sagen, dass wir die Ukraine unterstützen und unterstützen müssen, was richtig ist. Wir liefern Waffen, wir liefern Hilfsgüter. Es wird mir aber viel zu wenig über die Menschen geredet, die dort im Krieg zerfetzt werden. Und man muss es so sagen. Und deswegen möchte ich auch diese Geschichten erzählen, damit die Menschen nicht weggucken, weil Soldaten sind nicht eine Sonderkategorie, sind keine Roboter, sind keine Maschinen. Das ist der Bruder, das ist der Nachbar, das ist der Papa, der eingezogen wurde. Und das sind ganz liebe, humorvolle junge Menschen, die plötzlich einen zerfetzten Körper haben.
Und Sie holen sie ja dann, weil es zu gefährlich war, solche Amputationen und die Behandlung derselben, dann Prothesen vor allen Dingen, dort vor Ort jetzt im Moment zu machen, holen Sie ganz viele Menschen, 60 nachher insgesamt, hierher nach Berlin. Was wird hier genau passieren?
In Berlin werden die Soldaten gute Prothesen bekommen, mit denen sie wieder sehr gut mobil sein werden, mit denen sie laufen können, kämpfen können. Wir wollen auch Kinder versorgen. Die Kinder sollen spielen und tanzen können mit Prothesen. Und gleichzeitig trainieren wir die ersten Mitarbeiter des Prothesenzentrums in Kiew an dieser Prothesenanpassung, an ihren Landsleuten.
Aber Sie mussten eine Auswahl treffen. Und die war nicht einfach, nehme ich an, oder? Weil Sie können ja nicht allen helfen.
Wir können nicht allen helfen. Deswegen haben wir 2 ganz klare Kriterien. Also das Kriterium, um in das Projekt aufgenommen zu werden, ist, dass eine unmittelbare Prothesenversorgung möglich ist. Und das war unser Learning, dass die Soldaten so multiple Verletzungen haben, dass es schwierig ist, jemanden zu finden, der nicht im Krankenhaus liegt und der sofort eine Prothese angepasst bekommen kann. Also das ist nicht so, dass da 100 plötzlich Schlange stehen. Nein, die 100, die liegen im Krankenhaus und haben auch das rechte Bein zertrümmert, den linken Arm zertrümmert und so weiter. Das heißt, das Kriterium ist, dass eine Prothesenanpassung sofort möglich ist in Berlin. Und ja, das 2. Kriterium, das betrifft nicht das große Projekt der Prothesenanpassung. Das betrifft wirklich sehr, sehr schwer Verletzte, wo Knochenteile fehlen, Weichteile fehlen, wo es um Operationen geht, die so in der Ukraine einfach nicht durchgeführt werden können. Auch weil Ressourcen fehlen, auch weil einfach jeden Tag neue Verletzte ankommen in der Ukraine, in den Krankenhäusern. Und diese Verletzten bringen wir auch nach Berlin.
Wer bezahlt das? Wie wird das finanziert? Wie funktioniert dieses Projekt?
Das Projekt wird getragen in erster Linie auf den Schultern von vielen Menschen, die das Herz am rechten Fleck haben und ehrenamtlich arbeiten. Wir haben in Berlin ein großes Netzwerk von Ehrenamtlern, die hier unterstützen. Es wird durch Spenden finanziert und zum Teil eben auch durch das Sozialsystem, über das die Prothesenanpassung finanziert wird.
Sie sind auch in engem Kontakt mit der Stadtverwaltung von Kiew, mit Herrn Klitschko. Wie hat der sich da oder hat der sich da gar nicht eingebracht? Der hat ja auch viel anderes zu tun oder wie läuft das?
Ich denke, dass für ihn die Versorgung der verletzten Soldaten ein echtes Herzensanliegen ist. Er hat in Kiew uns erzählt, wie er Medaillen an die Kinder von verstorbenen Soldaten gibt. Und ihn nimmt das absolut mit, ihn nimmt das total mit. Er besucht kranke, verletzte Soldaten und wir haben die gleiche Motivation. Es ist sein Herzensthema, denke ich, genauso wie es unser Herzensthema ist, diesen verletzten Soldaten zu helfen.
Mitte April sollen die ersten kommen hier nach Berlin, die sie dann hier unterbringen und eben mit Prothesen versorgen wollen. Gucken Sie da ängstlich, frohgemut, wie kann man es nennen drauf?
Angespannt. Angespannt, weil so viel noch zu tun ist und die Patientenlisten noch nicht vollständig sind und so viele Dinge noch zu klären sind. Es ist sehr viel zu tun, das ist meine Stimmung.
Und wenn jetzt Leute Ihnen noch helfen wollen, wie können die das tun?
Mit Spenden oder mit Zeit, indem sie sagen, sie haben ein bisschen Zeit ab Mitte April und begleiten die Soldaten zum Beispiel ins Bundeswehrkrankenhaus oder begleiten die Soldaten mit zu den Orthopädietechnikbetrieben. Das würde uns helfen.
Sagt Janine von Wolfersdorf von der Hilfsorganisation LifeBridge Ukraine. Und wenn Sie sich angesprochen fühlen, mittun wollen bei diesem Projekt, senden Sie uns gern eine E-Mail an spreepolitik@rbb-online.de. Wir vermitteln dann weiter. Soweit die Spreepolitik für heute, der Landespolitik-Podcast des RBB. Und wenn Sie Lust auf mehr haben, gar Rio-Reiser-Fan sind, dann empfehle ich unseren neuen RBB-Podcast Musik ist eine Waffe. Die Geschichte der Rockband Tonsteine Scherben. Waffe ist hier aber sehr friedlich und lebendig gemeint. Zu finden in der ARD-Audiothek, wie auch uns die Spreepolitik. Ich bin Angela Ulrich. Danke fürs Zuhören in dieser Woche.